Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 43. Notfallrettung bei Neugeborenen. Das Medical Intervention Car Teil 2.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Herzsicher. Wie gewinnt man Minuten, wenn Sekunden über Leben und Tod entscheiden? Mit dieser Frage haben wir uns letzte Woche beschäftigt, als wir mit Professor Dr. Thomas Kerst und Dr. Daniel Repple über den Medical Intervention Car gesprochen haben, aus Sicht der Intensivmedizin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Heute komplementieren wir das Team der leitenden Ärzte rund um den MIG in Stuttgart mit Professor Naysan Rafat, Spezialist für die Versorgung der Allerkleinsten, also der Kinder, die neugeboren bis 18 Monate sind, und mit Dr. Christoph Wieler, einem sehr erfahrenen leitenden Notarzt und Mitentwickler des Konzepts. Sie berichten von hochdramatischen Einsätzen und von einer neuen Form der Notfallmedizin, die direkt am Einsatzort beginnt, mit allem, was sonst nur die Klinik bietet. Ein Gespräch über die Verantwortung, über das Tempo und über lebensrettende Innovationen, gesponsert, auch das sei hier heute gesagt, und unterstützt von der Björn Steiger Stiftung. Herzlich willkommen.
Danke. Dankeschön.
Während wir letzte Woche gesprochen haben über den Einsatz des MIG bei Kleinkindern und den Einsatz der Herz-Lungen-Maschine, geht es heute speziell um den allgemeinen Grund für den Einsatz des MIG und über das, was ja Schwangere, Gebärdende und eben auch Kleinstkinder haben von diesem MIG. Und ich freue mich sehr, mit Professor Naysan Rafat darüber zu sprechen. Was sind spezifische Fälle, wo Sie besonders gefordert sind und wo Sie sagen, ja, hier muss das MIG unbedingt auch hin oder vor Ort sein?
Wenn es um unsere Expertise geht, dann sind das insbesondere zum Beispiel Hausgeburten, die einerseits stattfinden können, weil die Familie geplant hat, mit einer Hebamme die Hausgeburt durchzuführen. Das sind zwar aktuell in Deutschland von allen Geburten, also wir haben deutschlandweit ungefähr 700.000 Geburten und ungefähr 4% dieser Geburten finden außerklinisch statt. Und da kann es natürlich zu Komplikationen kommen, die vorher nicht klar sind. Es kann aber auch dazu kommen, dass einfach eine Geburt beginnt und man es nicht rechtzeitig in die Klinik schafft. Und in solchen Fällen sind natürlich die Kollegen vor Ort, die das sehr, sehr selten erleben und dann auch nicht speziell geschult sind, sicherlich sehr dankbar, wenn dann geschultes Personal hinzukommt, um sich sowohl um die Neonaten, um die Neugeborenen als auch um die Mütter zu kümmern. Gleichzeitig gibt es auch in unserem System in Deutschland den Fall, dass es Geburtskliniken gibt, die keine Kinderklinik angebunden haben und sozusagen keine kinderärztliche Versorgung haben, falls das Kind schlecht wird. Das sind etwa ein Drittel aller Geburten, finden heutzutage noch in Kliniken statt, in reinen Geburtskliniken ohne kinderärztliche Versorgung. Und wenn es da zu einem Notfall kommt, zu einer Reanimation, zu einer irgendeiner Problematik, dann werden wir hinzugerufen. Und dann ist es natürlich abhängig, wie schnell können wir dort sein. Brauchen wir eine halbe Stunde, Stunde, dann kann das vielleicht auch schon zu spät für das Kind gewesen sein. Und mit dem MIG haben wir die Möglichkeit, auch innerhalb von Stuttgart, innerhalb kürzester Zeit bei den anderen Kliniken sozusagen zu sein.
Da klingelt Ihr Telefon, genau. Sie sind abrufbereit, das ist völlig klar.
Danke.
Wenn es dann entweder Komplikationen gibt oder dergleichen, Sie sind mit dem MIG in schnellster Zeit in Stuttgart eben beim Patienten.
Da gab es ein für mich in der ersten Woche, als ich hier in Stuttgart angefangen habe, ein Schlüsselerlebnis, dass wir in einer Geburtsklinik hier in Stuttgart, die per Luftlinie 4,5 ungefähr Kilometer entfernt ist, eine Reanimation hatten, die von vor Ort, von den Geburtshelfern, den Hebammen und den Anästhesisten vor Ort betreut wurde und wir dazu natürlich abgerufen wurden bei einem neugeborenen Kind. Und aufgrund der Verzögerungen mit dem Rettungsdienst hat es knapp 50 Minuten gedauert, bis wir bei dem Kind waren. Und das war natürlich nicht positiv, sondern das Kind ist in dem Rahmen leider verstorben. Und in der Aufarbeitung haben wir versucht zu gucken, welche Maßnahmen können wir ergreifen, die so etwas in der Zukunft verhindern. Und das sind natürlich strukturelle Maßnahmen, wo wir nicht immer einen Einfluss drauf haben. Aber worauf wir einen Einfluss hatten, war dieses Projekt MIG weiter voranzutreiben, damit wir in der Lage sind, viel früher bei diesen Patienten zu sein und nicht abhängig zu sein, dass der Rettungsdienst hierher kommt, uns abholt und dorthin fährt.
Ach, ich wollte gerade fragen, warum sind Sie so viel schneller mit dem MIG beim Patienten, weil genau. Sie von hier aus direkt
starten? Der MIG steht vor der Tür, wir können hier einfach einspringen und also der Anruf kommt. Wir sind alle alarmiert und ungefähr 3 bis 5 Minuten später sind wir losgefahren. Und dann ist mit Blaulicht und dieser Wegstrecke sind wir vielleicht in 10 Minuten an dieser Klinik im besten Falle. Mit dem Rettungswagen, der muss erstmal seinen Weg hierher finden. Wir müssen einpacken und so weiter und wir müssen dann dorthin fahren. Dementsprechend haben wir dadurch einen riesen Zeitgewinn. Und tatsächlich ist es so, dass bei so kleinen Kindern jede Minute, ich sag mal, Kreislaufstillstand verschlechtert das Outcome um 10%. Deswegen spielt jede Minute eine extrem große Rolle.
Das ist ja ein Thema, dem sich die Steiger-Stiftung, die das Projekt ja auch maßgeblich unterstützt, von Beginn an, eigentlich seit der Gründung vor sich herträgt, weil der Gründungsgrund ein sehr trauriger war. Der kleine junge Björn Steiger ist auf dem Weg zurück vom Schwimmbad nach Hause mit dem Fahrrad verunglückt, angefahren worden. Er ist dann gestorben, nicht an den Verletzungen, sondern weil er einen Schock hatte und weil der Rettungswagen eben ähnlich lang brauchte. Und die Eltern natürlich voller Trauer, aber trotzdem voller Tatkraft gesagt, wir wollen, dass dieser Tod zumindest einen Sinn hat. Und dann eben haben sie sich für die Reform des Rettungswesens stark gemacht und unter anderem auch für kürzere Zeiten. Bis heute ist das immer noch ein großer Antrieb, auch für die Stiftung. Und großartig, dass sie hier von solchen Zeiten 40, 50 Minuten auf eine solche Reduzierung kommen können. Gibt es andere besondere medizinische Szenarien, die der MIG adressiert, die bisher von Ihnen nicht wahrgenommen worden sind oder haben wahrgenommen werden können, Herr Dr. Wieler?
Wir haben das große Glück, dass wir in Stuttgart in die primäre Alarmierung reingekommen sind, weil wir durch die Kollegen im Rettungsdienst da sehr tatkräftig, wie gesagt, unterstützt wurden. Und dadurch haben wir auch die Möglichkeit, direkt mit Eingang des Notrufs alarmiert zu werden und können so verschiedene Maßnahmen, die wir sonst halt innerklinisch haben, eben auch in die Notfallmedizin und Präklinik verlagern. Und eine Komponente, die da eben zu nennen wäre, ist die Blutproduktegabe an der Einsatzstelle. Das gab es bisher nur vereinzelt im deutschen Rettungswesen. Es gab ein paar Hubschrauberstandorte, die eben Blutprodukte mitgeführt haben oder eben andere MIG-Standorte. Für die Stadt Stuttgart gab es das bisher nicht. Und wir haben jetzt eben die Möglichkeit, auch Blutprodukte schon an der Einsatzstelle zu geben.
Auch das ist etwas, was Experten sicherlich alle wissen, was Laien trotzdem überraschen wird. Ich gehe mal davon aus, dass viele Menschen glauben, auf so einem Rettungswagen sind Blutkonserven noch und nöcher, da ist alles da, was man für die Erstversorgung braucht, unter anderem auch Blut oder Blutersatzstoffe, Zuführungsstoffe, wie wir sie bezeichnen wollen, was dann wichtig ist. Aber das ist nicht der Fall in der Regel. Und warum ist das so und was ist bei Ihnen, warum jetzt anders?
Also Blutprodukte zu transportieren stellt einen vor große logistische Herausforderungen. Also Sie müssen die Kühlkette immer aufrechterhalten, damit Sie die kostbare Ressource natürlich nicht irgendwie verlieren, weil sie zu warm oder zu kalt geworden ist.
Wie kalt muss sein, damit man sie...
Also 4 Grad ist so das plus minus 2 Grad. Das ist so die Range, in der wir uns bewegen dürfen. Also das ist relativ eng gefasst und das muss halt kontinuierlich aufrechterhalten werden. Mit stationären Kühlschränken im Krankenhaus ist das kein Problem. Aber wenn Sie jetzt überlegen, Sie müssen das im Hochsommer aufrechterhalten, aber im Winter darf es halt nicht zu kühl werden. Da brauchen Sie einfach spezielle Kühlschrankmodule oder Kühlboxen, die das eben gewährleisten können. Sie brauchen eine kontinuierliche Temperaturüberwachung. Und all das haben wir eben mit dem MIG, können wir das machen. Und wir können halt auch tatsächlich gewährleisten, also wir tracken das auch mit, dass die Temperatur konstant in dem Bereich gehalten wird.
Weil der MIG hat im Gegensatz zu anderen Rettungswagen einen Kühlschrank, den die nicht haben.
Genau, wir haben ein Kühlmodul drin, also so eine Kühlschrank-ähnliche Kühlbox, die aber aktiv betrieben wird mit Kompressor, sodass sie da halt kontinuierlich die Temperatur halten können. Wir haben verschiedene Sicherheitssysteme eingebaut, also wir haben einen Temperaturtracker mit drin, wir haben aber auch ein Thermometer, was über eine Telefonkarte bei Abweichungen, die wir definieren können, und das Telefon alarmiert. Also wir sind ja 24 Stunden, 7 Tage die Woche alarmierbar und haben immer ein Handy dabei, und da geht dann eine SMS und ein Anruf ein, dass die Temperatur jetzt gerade den Zielbereich verlässt, und dann kann man nachgucken und kann dann eben gegensteuern, sodass eben die Komponente Blut, die sehr wertvoll ist, eben nicht verloren geht.
Haben Sie das schon mal gebraucht während der letzten Einsätze des MIX?
Das Temperaturmodul oder das Blut?
Das Blut.
Ja, wir hatten tatsächlich jetzt schon in der Summe 4, 5 Einsätze, wo wir tatsächlich auch Bluttransfusionen gemacht haben an der Einsatzstelle. Auch nicht nur bei traumatischen Ereignissen, also bei Verletzungen, sondern eben auch bei einer Patientin mit einer Ruptur der Bauchschlagader, die dann tatsächlich angefangen hat, in die freie Bauchhöhle zu bluten. Da konnten wir mit der Bluttransfusion zumindest eine Stabilität bis in die Klinik erreichen, und so, dass man eine Versorgung machen konnte. Also wir haben es tatsächlich schon erfolgreich eingesetzt und waren auch ganz froh, dass wir an der Stelle das Blut dann dabei hatten.
Sind das dann verschiedene Blutgruppen, die Sie da haben, und Sie machen eine Schnellanalyse vor Ort und sagen, das und das braucht man, oder ist das zu kompliziert gedacht?
Das ist zu kompliziert gedacht. Wir haben Erythrozytenkonzentrate der Blutgruppe 0 dabei, also als Universalspendergruppe. Wir haben 0 positive EKs dabei, also es gibt ja noch die Untergruppen mit positiv und negativ. 0 negativ wäre eigentlich das Optimale, aber das ist tatsächlich eine sehr rare Ressource, die wir dann nur innerklinisch vorhalten. Und wir haben 6 Erythrozytenkonzentrate im Fahrzeug. Und da haben wir uns tatsächlich mit unserer Blutzentrale festgelegt, dass wir 0 positiv als Blutgruppe nehmen, weil wir gesagt haben, derjenige, der an der Einsatzstelle wirklich Blut braucht, da ist es so zeitkritisch und so kritisch, dass wir dann auf diese Ressource zurückgreifen und eben nicht das vielleicht 100% Optimalste haben, aber eben etwas, was auf jeden Fall verfügbar ist.
Ihr spezielles medizinisches Ausbildungsgebiet, die Anästhesie, wie kommt die hier in diesem Fall zum Einsatz?
Zum einen haben wir natürlich durch unsere Routinetätigkeit eine sehr große Expertise in der Atemwegssicherung. Das ist zum Beispiel auch eines der Module, dass wir die Möglichkeit haben, mit einem sehr leistungsstarken Videolaryngoskop Intubationen zu machen. Wir können auch fieberoptisch intubieren. Wir haben ein Bronchoskop dabei. Also zum einen die Atemwegssicherung, mit der wir ja uns täglich beschäftigen. Zum anderen aber auch eben das Management von eben schweren Blutungen, weil wir bei uns im Haus Polytraumaversorgung machen. Wir machen aber auch Versorgung von blutenden größeren Gefäßen und Gefäßverletzungen. Also diese Komponente kommt damit rein, das Management der Notfallmedizin an sich, weil wir als Anästhesisten alle in der Notfallmedizin tätig sind. Also das sind so diese ganzen Aspekte, die damit reinspielen.
Wenn wir, Herr Professor Raffert, einmal schauen, Ihr Einsatzbereich und der von Ihnen, Herr Dr. Wieder, das sind ja 2 wesentliche, aber es gibt ja noch andere, die auch 2 andere wesentliche Bereiche zu tun haben mit dem Medical Intervention Car. Können Sie uns einmal mitnehmen, wie eine solche Meldekette funktioniert? Also es geht ein Notruf ein, es muss ja dann auch intern entschieden werden, es handelt sich um einen kinderärztlichen Notfall oder da muss Professor Raffert hin oder einer von seinem Team oder Dr. Wieler oder jemand auch. Wie funktioniert das?
Also beginnen tut es mit dem Ereignis. Also nehmen wir jetzt mal vielleicht eine Hausgeburt. Dann kommt die Meldung auf der Leitstelle an. Die Leitstelle geht dann ihren Fragenkatalog durch. Und dann bekommt sie vom Einsatzleitsystem eben vorgeschlagen, welche Rettungsmittel da jetzt sinnvoll wären. Und da wird eben auch das MIG dann vorgeschlagen. Also bei einer ungeplanten Hausgeburt oder bei der Säuglingsreanimation im Rahmen einer Hausgeburt wird automatisch das Fahrzeug mit vorgeschlagen.
Das ist in Stuttgart in den Leitsystem integriert.
Genau, quasi. Ja. In unsere Alarm- und Ausrückeordnung, ja. So nennt sich das. Da sind wir eben fix mit drin. Und Dann wird das Fahrzeug vorgeschlagen, dann kommt die Alarmierung auf das Handy des der MIG-Ärztin oder MIG-Arzt und der ruft dann einmal kurz oben an. Wir haben alles in so Kurzwahlspeichern hinterlegt im Handy, sagt, dass es eben eine Säuglingsreanimation gibt und dass wir vor der Türe sind und jetzt dann losfahren können. Dann kommt ihr ins Spiel, ihr kommt mit eurem Rucksack runter, wir laden den Rucksack ins Auto und fahren los.
Genau. Und das Positive ist natürlich auch, dass wir dann gemeinsam vor Ort sind. Das bedeutet, dass auch der fahrende Anästhesist auch zusätzlich da ist und auch mit seiner Expertise uns weiterhin unterstützen kann. Ich glaube, das Besondere an dem Projekt, was man auf jeden Fall auch in den Vordergrund stellen muss, ist, dass es häufig in dem Bereich sowohl Notfallmedizin, aber auch im innerklinischen Kompetenzgerangel gibt. Und dass es häufig eher darum geht, nee, das kann ich besser, nee, das muss ich machen. Aber wir haben hier eine Kombination gefunden, wo wir einerseits im eigenen Team ganz klar zusammenarbeiten, die Vorteile der jeweiligen Kompetenzen der unterschiedlichen Teams integrieren in unser Projekt. Und zusätzlich, was ganz besonders ist, haben wir auch aufgrund der Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten und den Leitstellen und den anderen Notärzten eine gemeinsame Vision, wo wir zusammenarbeiten und keiner sich sozusagen auf den Schlips getreten fühlt oder unglücklich darüber ist, dass da jetzt noch ein Fahrzeug kommt, sondern die freuen sich darüber, dass Leute hinzukommen und helfen und wir auch kollegial zusammenarbeiten in dem Rahmen. Da geht es nicht darum, dass das mitkommt und alle müssen sozusagen alles liegen lassen und wir übernehmen, sondern es ist tatsächlich so, dass wir Hand in Hand zusammen versuchen, im Sinne des Patienten, des Notfalls, das optimal gemeinsam zu lösen.
Ja, man merkt es bei Ihnen, Sie wirken sehr harmonisch, also wie ein tolles Team schon, Sie zwei. Und klar, man kennt das aus amerikanischen anderen Filmen, wenn dann meistens aus der Polizeitruppe, dann hier ist das CIA oder FBI, alle zur Seite, nicht? Aber so ist es bei Ihnen nicht. Erkenne ich das MIG, wenn ich sehe von außen? Wissen die Kollegen sofort Bescheid?
Ah, absolut, absolut. Man sieht ja einerseits ganz groß MIG draufstehen und Björn Steiger Stiftung. Es hat eine besondere Farbe, ist komplett rot und hat einige gelbe Betonungen. Dementsprechend die Leute hier kennen es, insbesondere weil auch Herr Wieler und sein Team regelmäßig in den einzelnen Sitzungen das immer wieder vorgestellt hat und wir versucht haben, von vornherein die Beteiligten mit ins Boot zu holen. Also es war tatsächlich wohl überdacht und deswegen hätte das auch ein bisschen länger gedauert, aber deswegen ist es wahrscheinlich auch das Projekt erfolgreicher, weil wir versucht haben, von vornherein alle mit ins Boot zu holen. Wenn da Gegenwehr gewesen wäre und wenn die gesagt hätten, nee, das brauchen wir nicht, dann hätten wir uns das wahrscheinlich gut überlegt.
In einem so, ja, regulierten, man kann auch sagen, vermachteten System wie dem Gesundheitssystem ist das natürlich Gold wert gewesen. Auch insofern Glückwunsch auch zu dieser Weitsicht, quasi politisch schon zu agieren und alle mit ins Boot zu holen, allen eben auch die Sorge zu nehmen, man würde da in ihren Kompetenzen reinregieren. War Ihnen das von vornherein klar, Herr Dr. Wieler, dass das so wichtig ist, im Vorfeld so auf die Beteiligten einzuwirken?
In der Tat war es das und deshalb haben wir dieses Projekt eben auch auf Kooperation ausgelegt. Also das ist und bleibt der wichtigste Bestandteil, dass wir kooperativ tätig sind. Für uns bedeutet das, dass wir uns in dieses Team integrieren und wir haben auch immer ganz klar gesagt, die Einsatzentscheidung und die Einsatzhoheit, nenne ich es jetzt mal, bleibt immer bei der primär mit alarmierenden Notärztin oder Notarzt. Also wir werden nie hingehen und sagen, wir übernehmen den Einsatz und ihr müsst jetzt alle mal zur Seite treten, sondern wir machen das eben kooperativ. Wir bieten unsere Hilfe an. Also wir haben bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Also die Hilfe wird auch gerne angenommen und wir beraten und wir unterstützen. Aber wir werden nie diesen Einsatz dann am Schluss übernehmen und leiten. Also diese Leitungsfunktion bleibt weiterhin in der Hand der erstversorgenden Notärztin, Notarzt und wir sind eben die Unterstützung.
Es sei denn, Sie wünschen es natürlich von uns. Im neonatologischen oder pädiatrischen Fall kommt es natürlich häufig vor, dass Sie dankbar sind und sagen, bitte könnt ihr übernehmen. Dann machen wir das natürlich gerne. Aber wir sind in erster Linie, sind wir zur Unterstützung da, um zu gucken, wie können wir unsere Expertise hier dem Patienten zugutekommen lassen. Aber in den meisten Fällen bitten uns natürlich die primär alarmierten Notärztinnen und Notärzte, bitte diesen Fall zu übernehmen und sie stehen dabei und helfen uns natürlich.
Ja, nehmen Sie uns mal mit einfach in so einen wirklich einen konkreten Fall in die Umsetzung. Also Sie werden alarmiert zu einem Notfall, wo auch schon andere Ärzte oder ein anderes Team da ist. Wie gehen Sie dann vor?
Wir gehen jetzt mal in unserem Fall von einem Neugeborenen aus, zum Beispiel wie eine Hausgeburt, wie schon informiert worden ist. Dann kommen wir per se dort an. In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass wir nachträglich dann ankommen. Es kann aber auch mal vorkommen, weil wir primär alarmiert werden, dass wir als Erster da sind. Aber das ist eher die Seltenheit.
Nehmen wir den anderen Fall.
Wir kommen als Zweites an und vor Ort ist ein Rettungsteam mit Rettungswagen, zwei Sanitäter und Notärztin oder Notarzt. Und dann erfolgt als Erstes eine Übergabe. Wahrscheinlich, wenn es, sagen wir mal, im Rahmen einer neugeborenen Reanimation ist, versucht sozusagen einer der Beteiligten uns eine Übergabe zu machen, was bisher schon geschah, was sie vorhaben. Und dann besprechen wir direkt, wir haben ja klare Mechanismen A, B, C, worum wir uns kümmern in den Notfällen, und dann sprechen wir uns ab, wer was übernehmen soll. Mhm. Und gerade zum Beispiel bei A, dem Atemweg, und es könnte sein, dass das Neugeborene intubiert werden müsste, ist das etwas, was vielleicht die Notärztin, der Notarzt nicht so häufig gemacht hat bei so einem kleinen Kind. Werden Sie uns bitten, könnt ihr das übernehmen? Und dann übernehmen wir das. Es kommt aber auch genauso vor, dass wir da jemand Erfahrenes haben, der den Atemweg auch beherrschen kann und der das in unserem Beisein durchführt. Aber wir auch zur Stelle sind, wenn es vielleicht doch Unterstützung braucht. Und dann sprechen wir uns kollegial einfach ab, wer was macht. Und es funktioniert immer sehr gut.
Jetzt reden wir, Sie sind Mediziner, Sie sind Professor, Sie sind Experte in dem Bereich der Kinderheilkunde, sagen wir es mal auf Deutsch, und noch viel mehr, sehr technisch über einen solchen Vorgang, den Sie auch technisch werten müssen. Es ist klar, Sie werden zu einer Reanimation gerufen. Aber was geht in einem solchen Moment in Ihnen vor? Sind Sie dann einfach auf die Technik konzentriert? Sofort denken Sie im Kopf, das könnte sein, was muss ich tun? Oder Sie bekommen diesen Anruf, wie jetzt einen Anruf, und können ihn aber nicht wegdrücken, bedankenswerterweise jetzt, sondern müssen dann rangehen, weil Sie sehen, es ist eine wichtige Nummer. Und was passiert da in Ihnen?
Also grundsätzlich, das ist natürlich bei jedem vielleicht anders, aber bei mir sind die Schemata direkt im Hinterkopf, sodass ich mir im Kopf direkt den Patienten anschaue, im Kopf überlege, okay, was ist Sachlage, was muss als Nächstes gemacht werden? Erstmal muss ich verstehen, was ist das Problem, warum kam es zu diesem Notfall und was ist der wichtigste Schritt als Nächstes, den ich machen muss, und was kommt danach? Grundsätzlich sind wir in der Situation natürlich auch so ein bisschen diejenigen, die delegieren müssen. Also ich kann nicht nur an den nächsten Schritt denken, sondern im nächsten Schritt denke ich, im Hinterkopf denke ich auch noch an den übernächsten Schritt. Und dann kann ich, während ich vielleicht zum Beispiel die Intubation durchführe, schon mal darauf hinweisen, bitte richtet einen intravenösen Zugang, bitte desinfiziert dort und dort. Das versucht man nebenbei dann abzuhangeln. Wenn ich jetzt ein Problem habe und zum Beispiel im Rahmen trotz Intubation und Beatmung es irgendwie nicht zu einer Stabilisierung kommt, dann gehen andere Prozesse im Kopf auf. Da haben wir unsere Synonyme, die dann im Kopf losgehen, wo wir jetzt überlegen, warum ist es so, dass der Patient immer noch nicht stabilisiert wird. Da gibt es aus dem Amerikanischen kommen bestimmte Synonyme, Dopes, die 4 Hs und so weiter und die Hits, die dann bei mir im Kopf direkt losgehen, und ich gucke, okay, wo ist das Problem, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass es diesem Patienten bald besser geht. Und das sind die typischen Mechanismen. Man hat eigentlich vieles ausgeblendet und versucht, sich auf das zu konzentrieren, was da gerade Boden oder auf dem Tisch oder so passiert.
Und wenn es gelingt, ist das dann ein besonderes Glücksgefühl? Ist es eher technisch? Sind Sie selber froh, erleichtert und oder wie?
Ja, ich glaube, besonders Dankbarkeit spielt eine Rolle, dass man in der Lage war, da zu helfen. Es geht nicht darum, dass man sagt, wie toll ich bin, das überhaupt nicht, sondern es kann ja genauso auch schief gehen und man kann nicht helfen, sondern man ist in erster Linie dankbar, dass man jetzt einem Menschenleben helfen konnte, dass es ihm hoffentlich dann langfristig auch besser geht.
Großartig. Wie ist es überhaupt zur Ausrüstung des MIG gekommen? Haben Sie sich da zusammengesetzt und gesagt, das und das und das und das brauchen wir unbedingt? Weil Sie haben darauf hingewiesen, es gibt Dinge, die es in anderen Rettungswagen nicht gibt. Da muss ja jemand sich im Vorfeld mal Gedanken gemacht haben, zu sagen, okay, wenn wir ein solches Gefährt auf den Weg bringen, dann braucht das die und die und die Komponenten.
Genau, also wir haben, wie gesagt, ja das Heidelberger Modell, das Fahrzeugmodell uns angeschaut und haben gesehen, welche Komponenten da drin sind und haben dann eben geguckt, wie das mit unseren lokalen Gegebenheiten eben passen könnte. Und dann haben wir uns so eine Liste halt erstellt, was wir da in dem Fahrzeug alles brauchen, um unsere verschiedenen Module, also wir haben das ja wirklich so modulartig aufgebaut, was wir brauchen, um diese Module eben abarbeiten zu können. Und dann gab es am Schluss eben eine Packliste und da standen ganz viele Dinge drauf. Wir haben dann halt einfach das definiert, was wir als Standard bräuchten, also das, was natürlich optimal wäre und was man halt eben tatsächlich für verschiedene Maßnahmen eben benötigt. Das ist auch nicht so, dass dieser Prozess schon abgeschlossen ist. Also wir haben im laufenden Betrieb dann eben verschiedene Sachen entdeckt, die, so wie wir uns das ursprünglich überlegt hatten, nicht funktionieren und wo wir dann einfach Nachbesserungen gemacht haben. Also diese Liste ist auch im stetigen Wandel. Wir haben jetzt zum Beispiel nochmal einen zusätzlichen Rucksack eingeführt, weil wir einfach gemerkt haben, dass das, was wir vielleicht für eine Erstversorgung als ersteintreffendes Fahrzeug benötigen, nur unnötiger Ballast in den bisherigen Rucksackmodulen eben ist. Und wir haben jetzt das ausgelagert, also sind wir jetzt gerade noch dabei, sodass wir da halt eben jetzt noch einen zusätzlichen Rucksack verlasten werden.
Und was kommt da rein in den zusätzlichen?
Alles, was Sie so zur Erstversorgung brauchen. Haben Sie ein bisschen was drin, um Atemwegssicherung zu betreiben, Patienten beatmen zu können. Sauerstoff ist drin, es sind Zugangsmöglichkeiten drin. Es ist ein AED, also so ein externer automatischer Defibrillator ist mit dabei, damit Sie eben solche Versorgungsszenarien machen und abarbeiten können, aber dass sie das halt nicht permanent dann mit zur Einsatzstelle tragen müssen, weil wir ja entweder allein oder zu zweit sind und dann, je nachdem wie viele Rucksäcke wir brauchen, also für eine Kinderreanimation zum Beispiel brauchen wir dann schon, je nachdem was wir alles brauchen, einen Atemwegsrucksack, den Sonografierucksack, den Pädiatrierucksack, dann haben sie schon drei. Und wenn wir jetzt vielleicht doch noch Blut brauchen sollten, weil es ein Traumafall ist, dann haben wir noch einen vierten dabei. Also das heißt, dann haben sie vier Taschen, die sie tragen müssen mit zwei Leuten, was dann schon sehr knifflig wird. Und da haben wir gesagt, dass wir das jetzt so weit abspecken wollen, dass wir uns dann auf die Module fokussieren. Also das ist, wie gesagt, ein steter Wandel und wir sind sicherlich noch nicht fertig mit dem Ganzen.
Wir sind ja auch sicherlich so ein bisschen limitiert durch die Größe des Autos. Natürlich, wenn wir einen LKW nutzen würden, dann würden wir viel mehr mit reinpacken und mitnehmen. Aber wir haben das, glaube ich, gut optimiert, weil wir von vornherein in diversen Sitzungen, wir hatten uns alle drei Wochen donnerstags einen Jour fix gehabt, über ein Jahr lang und immer wieder darüber unterhalten, was wie wo reinkam. Und tatsächlich wird das immer genauer und immer optimierter, damit wir so viel wie möglich, aber so wenig wie nötig dabei haben.
Ein, ja, nennen wir es Phänomen, was uns leider ereilt, eben in vielen Innenstädten sind Messerstechereien. Ist das für Sie auch ein Thema?
Ja, ganz klar. Das war ja die Initialzündung, weshalb wir das Projekt überhaupt an den Start gebracht haben.
Als damals die Blutkonserven fehlten, um bei einer Messerstecherei eben das Opfer zu versorgen.
Also es war nicht nur das Blut, was damals gefehlt hat, sondern also unsere Leitlinien, nach denen wir ja arbeiten, geben für den Fall einer Messerstichverletzung in jetzt, wir nennen das Cardiac Box, also den Thoraxbereich, wo eben das Herz drin sitzt, braucht man eben sogenannte Voraussetzungen, vier E's, die erfüllt sein müssen. Und eine davon ist eben die Expertise.
Die anderen drei?
Wäre die Elapsed Time, also die zeitliche Abfolge, dann das Environment, also was sie für eine Umgebung haben und das Equipment. Wir können jetzt durch das MIG eben alle vier Komponenten abdecken. Wir haben zum einen die Expertise durch eben das geschulte Personal. Wir haben den Zeitvorteil dadurch, dass wir primär alarmiert werden. Wir haben das Equipment in unseren Rucksäcken dabei und das Environment, das können wir uns schaffen, indem wir die Einsatzsituation eben so modifizieren, dass es halt passt. Also wir können jetzt eben diese vier E's erfüllen und dadurch haben wir die Möglichkeit, das eben so auch dann abzuarbeiten, wie es eben die Leitlinie empfiehlt.
Und die Messerattacken selber, muss man sagen, haben zugenommen. Deswegen braucht es auch zusätzlich, das ist natürlich nicht der alleinige Grund dafür, dass es sie gibt, Gott sei Dank. Wir haben gehört von anderen sehr, sehr wichtigen Einsätzen, etwa Reanimation bei Kleinkindern, Säuglingen, Neugeborenen, andere Fälle sicherlich auch bei Kleinstkindern. Unfällen auch, wo sie gerufen werden, auch Erstversorgung machen, auf hervorragende Art und Weise, aber eben auch diese Messerstechereien. Sie sehen ja viele davon. Was geht da in Ihnen vor?
Ich finde, es ist eine bedenkliche Entwicklung. Also ich hatte auch einen Tag, da bin ich zu zwei Schießereien gefahren. Da gab es tatsächlich zwei Schussverletzungen. Es ist schade, dass sich das Gewaltpotenzial in diese Richtung entwickelt hat. Die Ursachen sind sicherlich vielfältig. Das werden wir auch hier sicherlich nicht beleuchten können. Aber ich finde, dass es einfach eine bedenkliche Entwicklung ist, dass diese Verletzungen an sich zugenommen haben. Und das ist schon über die letzten Jahre hinweg irgendwie so ein subjektives Gefühl gewesen. Wir haben uns auch Einsatzstatistiken der Polizei rausgesucht und raussuchen lassen. Also die Verletzungen dieser Art nehmen leider schon zu und die Angriffe. Und das ist natürlich dann schon bedenklich. Und darauf haben wir jetzt mehr oder weniger halt medizinisch reagieren müssen.
Und haben die Stichverletzungen einen ähnlichen Verlauf? Also sind die in ähnlichen Bereichen? Oder ist mal einer im Bein, einer im Arm oder sind die meistens tatsächlich im Oberkörper?
Die Rumpfverletzungen sind schon überwiegend. Also wir haben natürlich auch Schnittverletzungen mal an den Armen und ich hatte auch schon eine Beinverletzung, wo ein größeres Gefäß an den Beinen irgendwie eröffnet wurde. Aber tatsächlich sind abdominelle, also Bauch- und Thoraxstichverletzungen schon so das, was führend ist. Aber auch da muss man sagen, ist natürlich nur ein kleiner Teil des Spektrums. Also die anderen Entitäten, also die ganzen anderen Erkrankungen sind da natürlich auch in unserem Portfolio mit drin.
Wie wurde das Personal ausgewählt, das auf den Weg kann, darf und geschult?
Also wir haben tatsächlich unsere Leute angeschaut, wer die Qualifikationen hat. Also wir haben es, es ist ja nirgendwo festgeschrieben, aber wir haben es für uns definiert, dass wir mindestens fachärztliche Expertise brauchen. Und zusätzlich zu der fachlichen oder zur fachärztlichen Expertise, notfallmedizinische Expertise. Also es war uns sehr wichtig, dass es auch nicht immer nur 2 Jahre Notfallmedizin sind, sondern dass man das schon länger macht. Jetzt ist es so, dass wir natürlich auch das Glück haben, einen Hubschrauberstandort mitzubesetzen. Das heißt, viele der Mitglieder aus dem MIG-Team sind auch tätige Ärztinnen und Ärzte auf dem Hubschrauber oder waren auf dem Hubschrauber tätig. Was da nochmal als Expertise mit reinkommt, dann haben wir geschaut, dass alle gängigen Kursformate absolviert wurden, also vom Standardreanimationskurs über Kinderreanimationskurse, Traumakurse, aber eben auch invasive Maßnahmen und Sonografiekurse und haben schon eine relativ hohe Messlatte dadurch gelegt, dass wir eben sehr viel gefordert haben, was einfach vorhanden sein muss. Und so hat sich das dann das Team zusammengesetzt. Wir sind jetzt aktuell 11 Leute. Kolleginnen und Kollegen meiner Abteilung, die eben dieses Kernteam bilden und dann kommt modular je nach Einsatzstichwort weitere Expertise dazu.
Also es gibt natürlich gewisse Qualitätsmerkmale, wer bei so einem Notfall mit rausfahren kann. Im Bereich der Kinderheilkunde gibt es tatsächlich keine offizielle notfallmedizinische Qualifikation, die mit einem Zertifikat von der Ärztekammer ausgezeichnet werden kann, aber was es gibt einen Baby-Notarzt-Kurs, der von der Deutschen Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin vergeben wird mit bestimmten Kriterien, also unter anderem, dass man an einem speziellen Kurs teilgenommen hat, dass man ein Jahr auf einer Intensivstation gearbeitet hat und gewisse praktische Tätigkeiten durchgeführt hat. Und wir haben unseren Mitarbeitern sozusagen das zur Pflicht gemacht, dass sie diese Bezeichnung erwerben, damit sie sozusagen auch in dem Rahmen mit dem MIG mitfahren können. Zusätzlich haben wir eine tolle Einrichtung hier am Klinikum Stuttgart und zwar das STUPS, das Simulationszentrum. Und in diesem Rahmen werden diverse Szenarien immer wieder simuliert und geübt. Wir machen das in unserer Abteilung alle 2 Monate an 4 Tagen insgesamt und das komplett regelmäßig, sodass mindestens jeder Mitarbeiter 1 bis 2 Mal pro Jahr dieses Simulationstraining nochmal durchgeführt hat, um da auch gut geschult zu sein für diese Situation, die wir da vorfinden können. Auch wenn wir die im Innerklinischen immer wieder sowieso antreffen und das Teil unserer Arbeit ist, ist es wichtig, auch insbesondere das Interdisziplinäre, aber das und das Interprofessionelle zu üben und die Kommunikation aufrecht zu erhalten. Und in manchen Bereichen wurde auch dieses Simulationstraining auch für das MIG, insbesondere für das ECMO-Team, also diese Herz-Lungen-Maschine, angewendet, dass man das gemeinsame Handling zusammen im Rahmen dieses STUPS-Simulationstrainings übt.
wie lange sind die jeweiligen Einsatzzeiten? Sag ich, bin 24 Stunden für MIG eingeteilt. Ist das länger, kürzer?
Das kommt ein bisschen drauf an, zu welchem Notfall sie gerufen werden. Aber wir haben momentan so Einsatzzeiten zwischen 1,5 und 2,5 Stunden. Also da fällt dann alles mit rein. Da fällt dann ab der Alarmierung, bis das Fahrzeug wieder aufgerüstet ist, mit rein.
Toll, ich meinte eigentlich so die Verfügbarkeit. Wenn Sie sagen, Sie 11 war, glaube ich, die Stärke Ihres Teams, die sich quasi qualifiziert haben oder die dafür bereit sind, einsatzfähig sind, daran mitwirken zu können, zu dürfen. Ist das so, dass die für einen bestimmten Zeitraum vorgesehen sind oder guckt man einfach, wer da ist? Wie funktioniert das?
Also wir haben einen festen Dienstplan, nach dem wir arbeiten. Wir haben eine Kombination aus einer Vollarbeitszeit und einem Rufdienstanteil und dankenswerterweise durch eben die Unterstützung der Björn-Steiger-Stiftung können wir das so machen. Das bedeutet, wir haben, der Standardablauf ist so, wir arbeiten im Krankenhaus im Tagdienst, gehen dann in den Rufdienst, übernehmen also das Fahrzeug. Das Fahrzeug verlässt dann tatsächlich hier das Gelände und wird mit den Leuten nach Hause genommen, sodass wir von zu Hause aus starten. Und am nächsten Tag folgt dann eben der Vollarbeitszeitanteil im MIG-Dienst. Und dann ist man auch tatsächlich nur für diese Tätigkeit abgestellt und abgestellt klingt so negativ, aber abgeordnet und verfügbar. Und macht dann vom Fahrzeugcheck über Beginn von Auswertungen statistischer Art, macht man dann eben alles Tätigkeiten und ist dann aber auch von hier aus einsatzklar und fährt eben Einsätze ab. Wir machen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, stellen das Fahrzeug auch vor, also das fährt dann auch damit rein, sodass wir da zum Beispiel die Feuer- und Rettungswachen abfahren und einfach das Fahrzeug mal vorstellen, dass auch eben ein großer Teil der Akzeptanz und eben dieses kooperativen Gedankens, dass die Leute das auch mal anfassen und sehen können, was wir machen und wir dann nicht irgendwie als, keine Ahnung, abgehoben reinschweben und das dann übernehmen, sondern dass wir halt schon nahbar sind und eben auch die Möglichkeit geben, mal Fragen zu stellen und das Fahrzeug anzugucken. Also das ist tatsächlich ein ganz großer Teil, den wir da als eine Öffentlichkeitsarbeit eben auch machen.
Ja, großartig. Also man kann Sie nur beglückwünschen dazu. Wird es den MIG auch in anderen Städten geben? In weiteren?
Also es ist in der Zwischenzeit noch ein weiterer Standort hinzugekommen, knapp vor unserem, das ist Gießen. Mhm. Also wir sind jetzt zu viert, jetzt auch etwas über die Landesgrenzen Baden-Württemberg hinausgehend. Ja. Genau. Dass die Idealvorstellung, die alle MIG-Standorte haben, ist, dass dieses System natürlich flächendeckend irgendwann eingesetzt wird und dadurch eben auch Teil der Daseinsfürsorge wird und dann eben auch von Kostenträgern die Kosten übernommen werden. Das ist so die Idealvorstellung. Wir hoffen, dass wir den Mehrwert eben mit unserem Projekt auch zeigen können. Das ist ja ein erklärtes Ziel, dass wir nachweisen, ob es einen Mehrwert geben wird durch dieses Fahrzeug. Und wir haben tatsächlich jetzt schon verschiedene Einsätze abgearbeitet, wo wir wirklich einen Vorteil auch im MIG gesehen haben. Ja, und das ist eben so das Ziel, was uns alle MIG-Standorte eben auch so ein bisschen verbindet, dass wir auch da zusammenarbeiten und eben dieses System MIG voranbringen.
Professor Raffert, wie fällt Ihre Bilanz, Zwischenbilanz zum MIG aus?
Wir sind überrascht, wie häufig das MIG tatsächlich notwendig ist und auch lebensnotwendig ist. Die Anzahl zum Beispiel an Herz-Lungen-Maschinen, die angeschlossen worden sind, außerklinisch, übersteigt tatsächlich unsere Erwartungen, die wir eigentlich in das Projekt gesetzt haben. Umso mehr würden wir uns natürlich freuen, wenn in Zukunft das Ergebnis ist, dass dieses MIG Teil der Normalversorgung wird. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze in unterschiedlichen Ländern. Normalerweise hat man immer gesagt, schnell den Patienten einpacken und in die Klinik, wo die ganze Expertise ist. Aber gerade dieser Zeitfaktor zeigt uns, dass das wahrscheinlich, also in bestimmten Fällen, andersrum ist, dass wir die Expertise zuerst zum Patienten bringen müssen, um tatsächlich nicht nur das Leben zu retten, sondern ein gutes Überleben, also neurologisch insbesondere, gewährleisten zu können. Und das scheint mit dem MIG wirklich gut zu laufen und ein Erfolgskonzept zu sein. Es läuft natürlich erst seit Dezember. Dementsprechend haben wir erst knapp 6 Monate hinter uns. Aber von der aktuellen Auswertung sind wir überrascht und positiv überrascht.
Sie beide sind sehr positiv, die Ergebnisse sind es auch, die geben Ihnen recht. Hat es aber auch Widerstand gegeben innerhalb der Ärzteschaft, dass wie gesagt habe, oh Mensch, na, die sollen doch hier hinkommen, soll man hier hinbringen, so schnell wie es geht. Und warum sollen wir uns da in diese Richtung bewegen? Natürlich etwas eleganter formuliert, aber ich vereinfache das jetzt einmal. Aber grundsätzliche Abneigung, aus welchen Gründen auch immer, wie konnten Sie die überkommen bzw. überzeugen?
Tatsächlich ist dadurch, dass wir sehr offen das Projekt vorgestellt haben und eben auch sehr viel Wert auf die Kooperation legen, sind jetzt keine Widerstände da. Also ich würde es eher mal, genau, auch nicht gewesen, ich würde es eher mal so ein kritisches Beäugen nennen. Und natürlich ist es so, da kommt etwas Neues. Das ist vielleicht an vielen Stellen auch eher erschreckend, wenn jetzt noch was kommt. Aber wir haben es tatsächlich hinbekommen durch eben diese kooperative Arbeitsweise, dass die Akzeptanz sehr hoch ist. Und da möchte ich auch nochmal ganz klar meinem ganzen Team danken und eben auch den Kooperationspartnern, dass das wirklich so super funktioniert, dass wir da eben nicht wie die Axt im Walde auftreten, sondern wirklich als zusätzliches Teammitglied gesehen werden. Und das ist wirklich sehr wichtig. Und das hat maßgeblich auch zu dieser Akzeptanz beigetragen. Und tatsächlich ist es so, dass wir bei diesen ganzen kritischen Einsätzen ein Debriefing machen und auch aktiv Feedback einfordern in anonymer Art. Und das, was wir an Feedback bekommen, ist fast durchweg positiv. Da gibt es sicherlich oder den einen oder anderen Ausreißer, wo auch berechtigte Kritik ist, die wir dann uns zu Herzen nehmen und dann auch tatsächlich unsere Arbeitsweise anpassen. Aber im Großen und Ganzen ist das Feedback, was wir bekommen, auch eben anonym, wo man ja dann schon eher bereit ist, auch mal kritische Sachen zu äußern, wirklich durchweg positiv ist. Und das zieht sich eben durch alle Module durch. Und von daher denke ich, dass dieses Konzept, so wie wir uns das überlegt haben, auch aufgeht und auch sehr gut angenommen wird.
Großartig.
Ich wollte nur dazu sagen, dass mit der Kommunikation ist, glaube ich, extrem wichtig, weil oft solche Projekte einfach dahinlaufen und die beteiligten Einrichtungen oder das Klinikum an sich nicht genau sieht, was da passiert. Und da ist seit neuestem ein Newsletter sozusagen etabliert worden, der dann tatsächlich die monatlichen Fallzahlen und die Fälle auflistet, sodass alle im Bilde sind. Und aufgrund der positiven Zahlen führt das natürlich auch dazu, dass man noch mehr Engagement in dieses Projekt reinsetzen möchte. Sie hatten ja Widerstände angesprochen und gerade die Abteilungen, die zu steigenden Abteilungen bieten ja ihren Service sozusagen kostenlos an. Das Notfallsystem sieht es ja nicht vor, dass ein Kinderarzt oder ein ECMO-Spezialist damit im Notarztsystem hinzukommen muss, sondern es ist von uns ein kostenloses Angebot, in dem wir sagen, da wir uns verantwortlich fühlen für das Wohl der Menschen in Stuttgart, wollen wir die bestmögliche Expertise zum Patienten bringen. Und das kann manchmal bedeuten, dass zum Beispiel der Oberarzt das Klinikum verlässt, um zum Notfall zu fahren und dadurch vielleicht auf der Station fehlt. Wir haben ein System dafür eingeführt, dass dann ein anderer Oberarzt oder der Chef dann in die Klinik kommt, um sicherzustellen, dass natürlich auch die Klinikpatienten optimal versorgt sind, was sowieso der Fall ist. Aber es ist sozusagen ein Angebot von uns, was wir kostenlos der Bevölkerung anbieten, weil es uns daran liegt, dass sie bestmöglich versorgt werden.
Großartig.
Also dieses persönliche Engagement aller Beteiligten, ob das jetzt meine Abteilung ist oder ob das die Kooperationspartner sind, dieses persönliche Engagement, was tatsächlich weit über das normale Maß hinausgeht, macht es auch besonders, dass dieses Projekt eben am Leben gehalten wird und auch so funktioniert, wie es funktioniert. Also das ist mir auch immer noch mal sehr wichtig, dass man das auch mal ausspricht. Also wir wissen und sehen das natürlich schon, aber ich denke, es schadet auch nicht, wenn man einfach das mal sagt und auch mal Danke dafür sagt, für dieses doch über die Maßen hinausgehende und auch in der Freizeit dann durchgeführte Engagement, dass das einfach nicht selbstverständlich ist und der Erfolg uns da recht gibt, aber ja, das ist etwas Besonderes.
Großartig, dass Sie da Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken und all denen, die daran beteiligt sind. Ich denke, man sollte auch Ihnen beiden danken, Herr Dr. Wieler, Professor Raffert, weil ich meine, Sie haben den Bedarf erkannt für Neues. Sie haben den Bedarf dann auch konzeptionell auf den Weg gebracht. Sie haben das durchgesetzt. Das ist ja im Grunde das Schwierigste, gerade auch in Deutschland. Sie haben es auch zur Akzeptanz gebracht und Professor Raffert, Sie haben darauf hingewiesen, die steigern auch noch die Akzeptanz dessen, was Sie, Herr Dr. Wieler, hier initiiert haben. Und das ist großartig. Und sind Sie, Herr Dr. Raffert, eigentlich aus Baden-Württemberg?
Ich bin gebürtiger Rheinländer. Ich komme eigentlich aus der Nähe von Bonn.
Ja, ich ja auch. Ich komme sogar aus Bonn. Insofern, ich hätte jetzt sonst gesagt, sonst hätten Sie auch noch diesen schönen Spruch von Baden-Württemberg, der schon ein bisschen ein paar Jahre auf dem Buckel hat, die ich aber großartig fände. Freund von mir, Sebastian Thurner, hat ihn entwickelt, auch ein Baden-Württemberger. Wir können alles außer Hochdeutsch. Ich würde sagen, Sie können alles, aber als Neubaden-Württemberger kann man Sie, glaube ich, hier eingemeinden. Insofern großartig und vielen Dank dafür und vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Dürfen wir uns auch nochmal an dieser Stelle ganz herzlich bei der Björn-Steiger-Stiftung bedanken.
Ich glaube,
bedanken.
Die Björn-Steiger wird das, die Stiftung wird das sehr gerne hören und Herr Björn-Henrik Steiger, der Präsident, umso lieber tatsächlich auch. Und Herr von Beesten, der das Projekt auch mitleitet, der auch mit Herzblut dabei ist, ganz besonders Herr Schneider eben, der das von den Finanzen her möglich macht. Also da werden Sie sicherlich einige offene Ohren finden.
Absolut, es war von der ersten Sekunde an sehr positiv aufgenommen worden vom ersten Anruf her und der Nachfrage war eine sofortige Zusage und Unterstützung des Projektes. Und wir hatten davor schon viele, viele Monate probiert, finanzielle Unterstützung für dieses Projekt zu kriegen und dann diese offene Haltung von der Björn-Steiger-Stiftung war eigentlich unglaublich und hat bei uns zu Freudensprung geführt. Und wir sind sehr dankbar, dass Sie so unkompliziert, so kompetent und strukturiert uns bei diesem Projekt helfen, dass wir das hier umsetzen können.
Vielen Dank. Das war jetzt nicht abgesprochen, aber es freut uns natürlich umso mehr.
Auch für die tägliche Arbeit und auch auf kurzen Dienstwegen. Also das ist Gold wert im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, dass diese Unterstützung da ist. Und ja.
Sehr gerne, weil es natürlich an das Uranliegen und den Gründungsgedanken der Björn-Steiger-Stiftung geht. Und insofern großartig, dass Sie diesen Gedanken aufgenommen haben, sie ihn in die Zukunft bringen und so großartig umsetzen. Dankeschön.
Danke.
Dankeschön.
Die Björn-Steiger-Stiftung, der Podcast.